Ich möchte nochmals erinnern an die Einteilung des Buches, die wir ganz am Anfang in der Übersicht gesehen haben. Das Buch Josua besteht aus zwei Teilen, wie man auf dem Skript auf Seite 2 sieht. Der erste Teil, die Eroberung Kanaans, Kapitel 1 bis 12. Das haben wir abgeschlossen, denn wir sind gestern bis Kapitel 13 gekommen. Diese ersten 12 Kapitel sind nochmals aufgeteilt in A, Vorbereitungen zum Kampf, Kapitel 1 bis 5. Die Auftragserklärung, Kapitel 1, die Auskundschaftung Jerichos, Kapitel 2 und dann das Überschreiten des Jordanbettes, 3 bis 4. Und schließlich Kapitel 5, Beschneidung, Passa und die Erscheinung des Heerobersten. Dann kommt B, Kampf um das Land, 6 bis 12. Und zwar so, Kapitel 6, der Fall Jerichos. Und dann als Kontrast die Niederlage vor Ai, Kapitel 7. Und danach, als alles wieder geordnet war, die Einnahme von Ai, Kapitel 8. Und dann nochmals ein Rückschlag, die List der Gibeoniter, Kapitel 9. Und dann folgt die Eroberung Südkanaans, Kapitel 10. Und dann die Eroberung Nordkanaans, Kapitel 11. Und das erklärt, warum wir dann dort gelesen haben, dass Josua das ganze Land erobert hatte, gemäß dem, was der Herr durch Mose befohlen hatte. Aber nicht wahr, in Kapitel 13 haben wir dann gehört, es gibt noch viel zu erobern. Aber eben das Wesentliche des Landes, Südkanaan und Nordkanaan, war erobert. Aber es gab selbstverständlich noch mehr Gebiete, die hätten eingenommen werden können. Aber Kapitel 12 rundet diesen ersten Teil des Buches Josua ab mit dieser eindrücklichen Liste der 31 besiegten Könige und ihrer Königreiche. Dann kommt Hauptteil 2, die Verteilung Kanaans, Kapitel 13 bis 24. Und da haben wir eben gestern begonnen, in Kapitel 13. Es geht um die Verteilung des Ostjordanlandes, wie man hier auf der Karte sieht. Das ist das Erbteil des Stammes Ruben, Gad und des halben Stammes Manasse. Auf heute jordanischem Boden. Und dann kommt eben die Verteilung des Landes westlich des Jordans an die 9,5 Stämme. Das wird jetzt behandelt in den Kapiteln 14 bis 19. Und dann ganz wichtig, Kapitel 20 bis 21, die Bestimmung der 48 levitischen Städte. Denn wir haben bereits davon gelesen, der Stamm Levi sollte kein Erbteil bekommen. Aber zerstreut unter den verschiedenen Stämmen sollten sie 48 levitische Städte erhalten mit Land darum herum. Und dann kommt in Kapitel 22 die Entlassung der Stämme des Ostjordanlandes, nachdem also das Land weitgehend erobert war, Nord- und Südkanaan, durften die Soldaten der 2,5 Stämme wieder zurückkehren ins Ostjordanland zu Frauen und Kindern. Das Buch Josua wird dann noch gekrönt durch Josuas Abschiedsreden und durch das Bündnis zu Sichem, Kapitel 23 bis 24. Da werden wir sehen, dass also Sichem nochmals am Schluss einen Höhepunkt bildet. Dieses Sichem, von dem wir schon gehört haben in Kapitel 8, dass dort die Stämme auf Ebal, den Fluch, auf Garizim, den Segen verkünden musste, während die Masse des Volkes unten in der Talsohle war, mit der Bundeslade. In Kapitel 13 haben wir gestern noch etwas gehört von diesem Bileam, der getötet wurde. Das war Gottes Gericht über diesen Mann, der schreckliches Unheil über Israel gebracht hatte. Er war sich im Klaren darüber, es war ihm unmöglich, Israel zu verfluchen. Und da hat er aber den Rat gegeben, dem Balak, er soll Israel verführen zur Sünde, dann kommt das Gericht Gottes über Israel, was eben auch geschehen ist. Dieser zwiespältige Mann, er wird in der Bibel genannt Prophet, aber auch Wahrsager, ist wirklich etwas ganz Unglaubliches. Das war ein Mann, der gehörte nicht zu Israel, es war ein Heide, und er hatte noch die Kenntnis des wahren Gottes. Aber selber war er im Okkultismus drin. Ebenso wie alle Völker nach der Sintflut, die sich von Gott abgewandt haben, die haben sich dem Götzendienst zugewandt und damit eben dem Kontakt mit den Dämonen. Und dieser Bileam war so in einem Mittelfeld. Der kannte noch den wahren Gott und war in Kontakt mit Dämonen. Und dieser Mann wurde eben ein Fluch für Israel. Er wird dreimal im Neuen Testament erwähnt. Wir können das kurz aufschlagen. In 2. Petrus 2, Vers 15. Da wird die Torheit dieses Mannes herausgestrichen. Und er wird da vorgestellt von Petrus, der in 2. Petrus 2 die Entwicklung der Namenschristenheit und ihres Abfalles vorausgesagt hatte. Da wird er eben als Vorbild für alle abgefallenen Prediger, Pastoren, Pfarrer und Priester in der Christenheit vorgestellt. Er ist gewissermaßen der Prototyp der abgefallenen Christenheit, wo man eine Kenntnis hat vom wahren Gott und trotzdem in Verbindung steht mit der Finsternis. Und da steht in 2. Petrus 2, Kinder des Fluches, Vers 15, welche, da sie den geraden Weg verlassen haben, abgeirrt sind, indem sie dem Weg Balaams nachfolgten, des Sohnes Bosors, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte, aber eine Zurechtweisung seiner eigenen Verkehrtheit empfing, ein sprachloses Lasttier, mit Menschenstimme redend, wehrte der Torheit des Propheten. Diese sind Brunnen ohne Wasser. Das sind die liberalen Theologen, die auf den Kanzeln stehen. Brunnen ohne Wasser. Und Nebel vom Sturmwind getrieben. Also Winde sind ja in der Bibel immer ein Bild von Geistern. Das Wort Pneuma, Geist, heißt auch Wind. Und hier diese Menschen, Nebel vom Sturmwind getrieben, das sind Menschen, die eigentlich unter dämonischem Einfluss getrieben werden. Liberale Theologie, muss man sich im Klaren sein, das ist nicht einfach so ein Hirngespinst oder ein bisschen intellektuelle Gedankenspielerei, sondern dahinter stehen dämonische Mächte. Nebel vom Sturmwind getrieben, welchen das Dunkel der Finsternis aufbewahrt ist in Ewigkeit. Denn stolze Worte der Eitelkeit aussprechend, locken sie mit fleischlichen Lüsten durch Ausschweifungen diejenigen an, welche eben entflohen sind, denen, die im Irrtum wandeln. Ihnen Freiheit versprechend, während sie selbst Sklaven des Verderbens sind. Und man könnte sagen, das ist eine Fotografie der EKD. Heute, ja? Absolut. Alles ist erlaubt. Alles geht. Freiheit versprechend. In Wirklichkeit sind sie Sklaven. des Verderbens. Ja, und da ist also dieser Bileam gewissermaßen der Prototyp von diesen Verführern. Und hier lesen wir von dem Weg Bileams. Und dieser Weg war der, er wollte unbedingt gehen und mindestens versuchen, Israel zu verfluchen. Warum? Weil er den Lohn liebte. Und wenn man denkt, wie in der Christenheit, da verdienen Leute gutes Geld, um falsche Lehren zu verkündigen. Ich denke noch so an die 68er Zeit. Ich war nicht besonders alt, aber ich muss sagen, ich hatte das damals als 10-Jähriger und dann 11-, 12-Jähriger und so weiter. 68er Bewegung ging ja weiter, ja. Habe ich das sehr, sehr bewusst erlebt. Diese ganze Wechsel, was da an einem fremden Wind an einen herankam. Und da mag ich mich erinnern, manche haben, Linke haben damals sich gesagt, ich studiere Theologie. Und zwar, das ist natürlich ein bisschen anders in Deutschland, aber in der Schweiz, damals konnte man rechnen mit einem Lohn von etwa 10.000 Schweizer Franken pro Monat plus freies Wohnen. Das war ideal. Und wenn man dann eben nicht ständig Seelsorge macht, dann hat man viel Zeit, nebst dem Predigen am Sonntag, und konnte das benutzen für politische Arbeit, um das Programm der Linken weiterzuführen. Wirklich, das war genau so der Weg Bileams, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte. Und dann lesen wir weiter im Judasbrief. Vers 10, da geht es auch um die abgefallene Christenheit, die prophetisch hier beschrieben wird. Also der Judasbrief ist ganz, ganz aktuell für die abgefallene Christenheit heute. Auch wieder ein Brief, der die EKD und natürlich noch viel mehr beschreibt. Und zwar Vers 10, diese aber lästern, was sie nicht kennen, was irgend sie aber von Natur wie die unvernünftigen Tiere verstehen, darin verderben sie sich. Wehe ihnen, denn sie sind den Weg Kains gegangen und haben sich für Lohn dem Irrtum Balaams überliefert. Und in dem Widerspruch Koras sind sie umgekommen. Zuerst wird vor ihnen gesagt, sie verachten Herrschaften, Autoritäten. Das ist das Kennzeichen auch der 68er gewesen. Alle Autorität wird verachtet und abgelehnt. Und damit waren sie gekennzeichnet, dass sie das lästern, was sie nicht kennen. Aber dann sagt Judas, was sie aber von Natur wie die unvernünftigen Tiere verstehen. Und da meint er Sexualität. Nicht wahr? Sexualität, das ist im Tierreich etwas, das gesteuert ist und das funktioniert, denn von Generation zu Generation alle Tierarten vermehren sich. Und da sagt Judas, was sie kennen von Natur wie die unvernünftigen Tiere, darin verderben sie sich. Das ist die ganze Perversion auf diesem Gebiet ist hier angesprochen und dann wird gesagt, wehe ihnen. Und zwar drei Dinge. Sie sind den Weg Kains gegangen. Sie haben sich für Lohn dem Irrtum Balaams oder Bileams, das ist das Gleiche, überliefert. Und in dem Widerspruch, in der Auflehnung von Korah, sind sie umgekommen. Also hier ist jetzt nicht die Rede von dem Weg Bileams, sondern von dem Irrtum Bileams. Was war der Weg, der Irrtum Bileams? Er glaubte, dass es vielleicht doch möglich ist, Israel zu verfluchen. Das Volk, das Gott gesegnet hatte. Und das ist der Irrtum, wenn man glaubt, dass Kinder Gottes vielleicht doch noch verloren gehen könnten. Das ist der Irrtum Bileams. Das geht nicht. Verloren gehen nur die, die nicht errettet worden sind und nicht wiedergeboren worden sind. Aber die Wiedergeborenen, die können nicht mehr verloren gehen. Aber sie können, wenn sie untreu werden, unter den Fluch Gottes kommen. Ja? Und darum hat dann eben Bileam diesen schrecklichen Rat gegeben. Verführe Israel. Aber es war unmöglich, dass Gott Israel vernichten würde. Das war sein Irrtum. Und dann drittens haben wir den Widerspruch Korahs. Die dachten, wir können das auch, was Mose und Aaron können. Natürlich hätten die es auch gekonnt. Und Korah selber wäre bestimmt in der Lage gewesen, diese Arbeiten des hohen Priesters auszuführen. Aber Gott hat gesagt, Aaron ist hoher Priester und Mose ist der Volksführer. Und die haben sich gegen sie aufgelehnt. Und das bedeutet, die haben nicht anerkannt, wenn Gott sagt so, dann ist es so, auch wenn sie es könnten. Nicht wahr? Das ist sehr verwandt mit dem, was man heute sagt, einen gabenorientierten Ansatz. Im Zusammenhang mit der Bedeutung der Geschlechter in der Gemeinde. Da sagt man, eine Frau, kann die gut predigen? Oder könnte sie gut predigen? Das hat noch jemand bezweifelt. Es gibt Frauen, die können viel besser reden als viele Männer. Die Fähigkeit ist schon da. Aber wenn Gott sagt in 1. Korinther 14, in der Gemeinde, also dann, wenn man zusammenkommt als Gemeinde, dann soll die Frau schweigen. Es gibt andere Gelegenheiten, wo man eben nicht zusammenkommt als Gemeinde, wie ein Hauskreis und Sonntagsschule, Kinderstunde, Jugendarbeit und so weiter. Es gibt viele Möglichkeiten, wo Frauen sprechen können und das Wort weissagend weitergeben können, aber in der Gemeinde heißt es schweigen. Und da wird argumentiert, das kann man nicht so verstehen, das muss man aus der Zeitgeschichte heraus verstehen. Frauen können doch auch predigen, dann dürfen sie es auch. Das ist der gabenorientierte Ansatz. Das ist im Prinzip genau das Denken von der frechen Rotte Korahs. Die haben gesagt, wir können das auch, also können wir es. Nein, Gott hat gesagt, Aaron ist der Hohepriester, Mose ist der Volksführer, nicht Korah und nicht seine Rotte. Ja, und noch etwas Interessantes, dieser Vers 11, der da diesen Irrtum Balaams erwähnt, ist eigentlich der Kontrast zu Johannes 14, Vers 6. Der Herr Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und hier heißt es, sie sind den Weg Kains gegangen. Sie haben sich für Lohn dem Irrtum Balaams überliefert, das ist der Gegensatz zur Wahrheit, und in dem Widerspruch Korahs sind sie umgekommen im Gericht, gestorben, das ist der Gegensatz zum Leben. Der Weg Kains war der Weg weg von Gott, von dem Angesicht des Herrn hinweg, 1. Mose 4. Und der Weg in Johannes 14, Vers 6, das ist der einzige Weg, der zum Vater führt. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und eben dieser Irrtum Bileams steht im Kontrast zur Wahrheit des Herrn Jesus. Ja, und dann gibt es noch eine dritte Stelle im Neuen Testament zu Bileam, und zwar in dem Sendschreiben an Pergamus in Offenbarung 2, Vers 14, da sagt der Herr Jesus, aber ich habe ein weniges wider dich. Der griechische Ausdruck bedeutet übrigens wenig im Sinn von kurz. Also etwas, das in wenigen Worten ausgedrückt wird. Das bedeutet nicht, das, was ich jetzt sage, das ist nicht so schwerwiegend. Ja? Sondern es ist in kurzen Worten gesagt. Aber es ist sehr schwerwiegend. Ich habe ein kurzes wider dich, dass du solche dort hast, welche die Lehre des Bileams festhalten. der den Balak lehrte, ein Ärgernis vor die Söhne Israels zu legen, Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. Hier haben wir die Lehre Bileams. Und er brachte dem Balak bei, du kannst das Volk Gottes verderben, indem du sie verführst. Zu Unzucht und zu Götzendienst. Und in Pergamus gab es solche, die die Gläubigen eben zu Götzendienst verführten, so wie das in der Kirchengeschichte geschehen ist, mit Reliquienkult, Heiligenanrufung und so weiter. Und das bezeichnet die Bibel als Götzendienst, geistliche Hurerei. Und Götzenopfer zu essen. Und wenn wir denken, was aus dem Abendmahl gemacht wurde, das Messopfer, wo man eben Brot nimmt und sagt, das sei umgewandelt und das sei Jesus Christus, das sei göttlich. Ja? Und das Brot wird dann sogar erhoben und die Leute verbeugen sich und beten das an. Verehrung von Materie ist immer Götzendienst. Und darum haben wir hier Götzenopfer und Hurerei. Das ist die Lehre von Bileam. Also haben wir nochmals den Weg Bileams, 2. Petrus 2, Vers 15, den Irrtum Bileams, Judas 11 und schließlich die Lehre Bileams, Offenbarung 2, Vers 14. Ja, dann schlagen wir wieder auf. Josua. Und zwar Kapitel 14. Hier geht es jetzt um die Austeilung des Westjordanlandes. Die Austeilung des Landes für die 9,5 Stämme durch das Los. Und da sind ganz wichtig Eleazar, der Hohepriester, der Sohn von Aaron, der die Hohepriesterwürde von seinem Vater übernommen hat, und die Stammeshäupter. Und dies ist es, was die Kinder Israel als Erbe im Land Kanaan erhielten, was ihnen Eleazar, der Priester, gemeint ist der Hohepriester, und Josua, der Sohn Nuns, und die Häupter der Väter der Stämme der Kinder Israel als Erbe austeilten, durch das Los ihres Erbteils, so wie der Herr durch Mose geboten hatte, betreffs der 9 Stämme und des halben Stammes. Denn das Erbteil der 2 Stämme und des halben Stammes hatte Mose jenseits des Jordan gegeben. Denn Leviten aber hat ihr kein Erbteil in ihrer Mitte gegeben. Denn die Söhne Josefs bildeten 2 Stämme, Manasse und Ephraim. Und man gab den Leviten kein Teil im Land außer Städten zum Wohnen und deren Bezirken für ihr Vieh und für ihre Habe. So wie der Herr dem Mose geboten hatte, also taten die Kinder Israel und sie teilten das Land. Zweimal wird betont, sie haben sich genau nach Gottes Anweisungen, nach Gottes Wort gerichtet. Vers 2 und Vers 5. Hier wird weiter erläutert, dass obwohl der Stamm Levi kein Erbteil bekam, wurden trotzdem 12 Erbteile ausgeteilt im Land. Und zwar so, der Stamm Josef wurde als 2 Stämme gerechnet, nämlich gemäß seinen Söhnen Manasse und Ephraim. Und darum haben wir also Manasse. Und übrigens im Ostjordanland und im Westjordanland und eben das Erbteil von Ephraim. Übrigens aus dem Stamm Ephraim war Josua. Der erste Führer war aus Ephraim. Das war der führende Stamm, als das zwölfstämmige Volk Israel ins Land einzog. Und später, als durch die Sünde Salomos das Volk Israel gespalten wurde in zwei Nationen, die 10 Nationen im Norden und die 10 Stämme im Norden und die 2 Stämme im Süden, da hat der Stamm Ephraim die Führung übernommen im Norden. Denn der erste König nach Salomo über das Nordreich, das war Jerobeam, und er war aus dem Stamm Ephraim. Und das erklärt übrigens, warum besonders in Hosea, aber eben auch anderswo, die 10 Stämme oft genannt werden Ephraim. Ephraim steht nominell, namentlich für alle 10 Stämme, da das der führende Stamm ist. Während der Süden, Juda und Benjamin, geführt wurde durch Juda. Denn das war ja der Stamm, dem Gott das Königtum gegeben hat ab David. Und darum, Juda ist nominell, steht nominell für Juda und Benjamin. Jetzt lesen wir weiter ich muss jetzt eben noch erklären vorher, bevor wir weiter lesen. Josef wird gerechnet als 2 Stämme und so gibt es 12 Erbteile. Aber warum bekam Josef das doppelte Erbteil? Es war ja so, der erstgeborene Sohn Jakobs war Ruben. Aber Ruben hat sich so schwer versündigt. Er hat Inzest begangen mit einer der Frauen seines Vaters. Und dafür hat er das Erstgeburtsrecht verloren. Und Vater Jakob hat das Erstgeburtsrecht Josef gegeben. Denn er war der Erstgeborene, nicht von allen 12, aber er war der Erstgeborene von dieser Frau, die er eigentlich einzig hätte heiraten wollen, Rahel. Und das ist der Grund, warum in 1. Mose 37 Josef diesen bunten Leibrock bekam. Es gibt ja manche, die tun Jakob noch nach Jahrtausenden Unrecht und sagen, das war ungerecht, er hat die Kinder nicht gleich behandelt. Warum hat er ihm überhaupt einen solchen speziellen Rock gegeben? Aber das war damals die Auszeichnung des Erstgeborenen. Und natürlich hat das die Eifersucht geweckt der anderen Brüder, aber das war göttliche Bestimmung, die Jakob richtig erkannt hatte, dass der Erstgeborene von Rahel, er soll gewissermaßen das Erstgeburtsrecht haben. Und das Erstgeburtsrecht, können wir aufschlagen in 5. Mose, Vers 15, da gibt es eine Rechtsbestimmung für das Erbrecht. Wenn ein Mann 2 Frauen hat, eine Geliebte und eine Gehasste, und sie gebären ihm Söhne, die Geliebte und die Gehasste. Ich muss hier übrigens erklären, das ist ganz wichtig, um das Gesetz Mose richtig zu verstehen. Es gibt viele Gesetze, das sind Wenn-Dann-Gesetze. Und das Wenn geht also aus von einer Situation, die da ist. Aber das heißt nicht, dass die Situation, die da ist, gut ist. Also, wenn man solches liest, wenn ein Mann 2 Frauen hat, dann ist das nicht eine Erklärung des Gesetzes Mose, es ist korrekt, dass man polygam leben können. Nein. Wenn dieser Ungehorsam gegen die Schöpfungsordnung vorlag, dann erklärt das Gesetz Mose, wie in diesem und diesem Fall gehandelt werden soll. Und das gilt für viele, viele andere Gesetze, wo die Ungläubigen uns dann manchmal sagen, ja, wie da steht ja solches. Ja, da steht solches. Weil diese Gesetze gehen aus von einer gefallenen Schöpfung. Aber man muss eben genau lesen, auch die Pharisäer Und die hatten ja große Rabbiner unter sich. Ja, die Pharisäer, die haben dem Herrn Jesus Fragen gestellt in Matthäus 19. Und die haben gesagt, ja, aber Mose hat uns doch geboten, einen Scheidebrief zu schreiben. Und der Herr Jesus sagt, Mose hat euch gestattet, wegen eurer Herzenshärtigkeit, die Möglichkeit einer Scheidung durchzuführen. Und zwar erklärt der Jesus, aber diese Möglichkeit ist nach 5. Mose 24, wenn etwas Schamwürdiges vorliegt, das ist nicht irgendetwas, sondern das ist vollzogener Ehebruch, Hurerei. Und dann ist eine Scheidung möglich, obwohl Gott von Anfang an die Ehe wollte für das ganze Leben. Und was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Also die Pharisäer sagen, Mose hat uns geboten, einen Scheidebrief zu schreiben. Also hat uns geboten, Scheidung durchzuführen. Nein, er hat es gestattet wegen der Herzenshärtigkeit, weil es Menschen gibt, die wirklich Ehebruch begehen. Und dann wird geregelt, dass wenn diese Scheidung kommt, dass diese Frau nicht einfach in ein Loch fällt, sondern dass sie einen ordentlichen Beleg in der Hand hat, damit genau nachkontrolliert werden kann, was lag vor. Und darum muss ein Scheidebrief in dem Fall geschrieben werden. Aber nicht Mose hat geboten, sondern er hat euch gestattet. Das ist in Matthäus 19 ganz wichtig. Sie sagen geboten, der Jesus sagt gestattet. Das ist nicht das Gleiche. Also, wenn, dann Gesetze gehen aus von einem Wenn, das oft eben in sich schon ein Problem ist, aber das Gesetz erläutert dann, was muss da getan werden, um die Sache nicht noch schlimmer zu machen. Und dann noch ein sprachlicher Hinweis. Ich habe das gerade gemerkt, das sind Reaktionen. Eine Geliebte und eine Gehasste. Ja, was heißt das? Nun, der Herr Jesus sagt ja im Lukas-Evangelium, wenn jemand ihm nachkommen will und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter und seine Frau und so weiter. Ja, wie geht das? In Epheser 5, 25 lesen wir, dass die Männer ihre Frauen so lieben sollen, wie Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Ja, wie geht das mit Hassen? Ja, das lernen wir aus der Geschichte von Jakob mit Rahel und Lea in 1. Mose. Ich schlage kurz auf. Ja, in 1. Mose 29, Vers 30, da heißt es von Jakob, und er ging auch zu Rahel ein, und er liebte auch Rahel mehr als Lea. Und er diente bei ihm noch andere 7 Jahre. Er liebte Rahel mehr als Lea, das heißt, er liebte Lea, aber Rahel liebte er mehr, denn das war die eigentliche Frau, die er hätte heiraten wollen. Aber im nächsten Vers heißt es, und als der Herr sah, dass Lea gehasst war, da öffnete er ihren Mutterleib, Rahel aber war unfruchtbar. Hier wird weniger lieben, hassen genannt. Das ist also ein relativer Ausdruck hier. Und so auch im Lukas-Evangelium, wenn jemand eben nicht hasst, Vater und Mutter, das ist nicht ein Trost für solche, die sowieso Probleme haben mit ihren Eltern. Und für solche, die sowieso ein Problem haben mit ihrer Frau, ja, sondern das heißt eben, dass der Jesus den ersten Platz haben muss in unseren Herzen, dass die erste Liebe, das heißt die Liebe mit dem von erstem Rang, ihm gehört. Ja, jetzt 5. Mose 21, 15. Wenn ein Mann 2 Frauen hat, eine Geliebte und eine Gehasste, und sie gebären ihm Söhne, die Geliebte und die Gehasste, und der erstgeborene Sohn ist von der Gehassten. So soll es geschehen an dem Tag, da er seine Söhne erben lässt, was sein ist. Er kann nicht den Sohn der Geliebten zum Erstgeborenen machen, vor dem Sohn der Gehassten, dem Erstgeborenen, sondern den Erstgeborenen, den Sohn der Gehassten, soll er anerkennen. dass er ihm zwei Teile gebe von allem, was in seinem Besitz gefunden wird. Denn er ist der Erstling seiner Kraft, ihm gehört das Recht der Erstgeburt. Also, der Erstgeborene bekommt das doppelte Teil des Erbes. Das war das göttliche Erbrecht für Israel. Und darum, Ruben hat also sein Erstgeburtsrecht verwirkt, weil er eben eine so schreckliche Sünde begangen hatte. Und so bekam Josef das doppelte Teil. Und das hat sich so ausgewirkt, dass eben seine Nachkommen im Land zwei Erbteile bekamen, für Manasse und Ephraim. Und so blieb es bei der Zahl 12, obwohl da ja noch der Stamm Levi war, aber der hat kein Erbteil, sondern die zerstreuten Städte. Und da habe ich ja schon erklärt, das ist die Umwandlung des Fluches von Jakob über Levi. Er soll wegen seines ungerechten Zorns zerstreut werden in Israel. Aber das wurde in einen Segen umgewandelt, weil der Stamm Levi in der Angelegenheit des goldenen Kalbes sich treu erwiesen hatte. Und dadurch bekam er das Priestertum, brauchte also kein Erbteil, sondern diese zerstreuten Städte in ganz Israel. Aber sie bekamen als Priester und Tempeldiener, Leviten, die Unterstützung, die finanzielle Unterstützung der anderen Stämme, die eben den Zehnten abgeben mussten. Da sehen wir Gottes Weisheit. Aber es ist noch zu sagen, das Erstgeburtsrecht beinhaltet noch weitere Aspekte, nämlich der Erstgeborene war der auch etwas Vertretung der Autorität des Vaters in der Familie übernehmen musste. Also der über seine Brüder herrscht. Ja? In gutem Sinn, ja? Die Ältesten sollten ein Vorbild sein für die Jüngeren. Sollten auch ein bisschen schauen können, dass es recht geht. Darum, manchmal denken Leute, wenn sie ein erstes Kind bekommen, das ist ja unglaublich. Wie kann jemand drei Kinder haben, wenn man schon nicht mitkommt mit einem Kind? Aber es ist so, es wird immer einfacher, je mehr da sind, weil die eben auch schon Aufgaben übernehmen. Und wenn man dann staunt, oh, jemand hat fünf Kinder, sechs Kinder, wie geht das? Ja, es ist schon viel Arbeit, aber, und vor allem für die Frau. Aber ich meine, übrigens in unserem Fall, meine Frau wollte unbedingt sechs Kinder. Das war schon ihr Mädchenwunsch, einmal sechs Kinder haben zu dürfen. Und der Herr hat ihr das geschenkt. Aber es hätte ja auch sein können, wir hätten keine Kinder bekommen. Nicht wahr? Aber nur um zu sagen, dass, also eben wenn der Mann einfach nicht achtet auf die Frau, dann ist das ein Problem. Aber wenn die Frau sechs Kinder möchte als Wunsch, dann ist doch das ein berechtigter Wunsch, nicht wahr? Und eben die anderen Kinder, die beginnen dann eben auch ein bisschen mit zu erziehen. Ja, und der Erstgeborene hat da eine Aufgabe, das heißt, dass das Herrschen gehört zum Erstgeburtsrecht. Und Vater Jakob hat das durch göttliche Leitung aufgeteilt. Der Aspekt des doppelten Erbes bekam Josef mit zwei Erbteilen im Land. Aber der Aspekt des Herrschens bekam der Stamm Juda. Denn aus ihm sollte einmal der König der Könige, der Messias, kommen. Und darum wurde die Familie David aus dem Stamm Juda gewählt als die Königslinie. Und David wurde eingesetzt als Herrscher über ganz Israel, eben weil der Stamm Juda dies bekommen hat. Das sieht man auch schon in dem Segen von Jakob, 1. Mose 49, Vers 10. Und da wird erwähnt, dass eben Schilo, der Messias, kommen wird als Herrscher der Welt aus dem Stamm Juda. Und dann noch etwas. Der Erstgeborene hat auch eine priesterliche Funktion in der Familie. Der Vater hat eine priesterliche Funktion. Das sehen wir zum Beispiel im Buch Hiob sehr schön. Hiob, der Opfer bringt für seine Kinder. hat so als Vater die priesterliche Aufgabe übernommen. Und der Erstgeborene übernimmt auch diese Aufgabe. Darum ist es absolut korrekt, wenn in einer Familie, wenn der Vater nicht da ist, ja, ab einem gewissen Alter könnte doch der älteste Sohn am Tisch beten. Ja? Also um so eine Aufgabe schon eben früh zu übernehmen. Ja, und diese Aufgabe des Priestertums wurde schließlich dem Stamm Levi gegeben. Und so haben drei Stämme etwas vom Erstgeburtsrecht bekommen, aber ganz speziell das Erbrecht, eben doppeltes Erbteil, das bekam der Stamm Josef, der dann als zwei Stämme gerechnet wurde. Ja, wir lesen weiter in Josua, Vers 6. Und die Kinder Juda traten in Gilgal zu Josua. Jetzt kommt der Stamm Juda mit einem speziellen Anliegen zu dem Volksführer aus dem Stamm Ephraim. Und Kaleb, der Sohn Jephunnes, der Kenisiter, sprach zu ihm: Du kennst das Wort, welches der Herr zu Mose, dem Mann Gottes, meinetwegen und deinetwegen in Kadesh-Barnea geredet hat. 40 Jahre war ich alt, als Mose, der Knecht des Herrn, mich von Kadesh-Barnea aussandte, um das Land auszukundschaften. Und ich brachte ihm Antwort, wie es mir ums Herz war. Das war ein beherzter Mann. Ich gab ihm Antwort, wie es mir ums Herz war. Und meine Brüder, die mit mir hinaufgezogen waren, machten das Herz des Volkes verzagt. Ich aber bin dem Herrn, meinem Gott, völlig nachgefolgt. Da schwur Mose an selbigem Tag und sprach: Wenn nicht das Land, auf welches dein Fuß getreten ist, dir und deinen Söhnen zum Erbteil wird ewiglich, denn du bist dem Herrn, meinem Gott, völlig nachgefolgt. Und nun siehe, der Herr hat mich am Leben erhalten, so wie er geredet hat. Diese 45 Jahre, seitdem der Herr dieses Wort zu Mose geredet hat, als Israel in der Wüste umherwanderte. Und nun siehe, ich bin heute 85 Jahre alt. Ich bin heute noch so stark, wie an dem Tag, da Mose mich aussandte. Ha, das möchte ich auch mal sagen können. Wie meine Kraft damals, so ist meine Kraft jetzt zum Streit und um aus- und einzuziehen. Und nun, gib mir dieses Gebirge, von welchem der Herr an jenem Tag geredet hat. Denn du hast an jenem Tag gehört, dass die Enakim daselbst sind und große, feste Städte. Vielleicht ist der Herr mit mir, dass ich sie austreibe, so wie der Herr geredet hat. Und Josua segnete ihn und gab dem Kaleb, dem Sohn Jephunnes, Hebron zum Erbteil. Daher wurde Hebron dem Kaleb, dem Sohn Jephunnes, dem Kenisiter, zum Erbteil bis auf diesen Tag, weil er dem Herrn, dem Gott Israels, völlig nachgefolgt war. Der Name Hebrons war aber vor dem Stadt Arbas. Er, das heißt Arba, der Namensgeber, er war der größte Mann unter den Enakim. Und das Land hatte Ruhe vom Krieg. Jetzt kommt dieser Einschub mit Kaleb, einem ganz besonderen Mann. Sein Name heißt Hund. Ja? Auf Hebräisch sagt man Kalef, und das kommt von der Wurzel Kalaf. Und das ist wohl onomatopoetisch, das heißt wortmalerisch. Ja? Also es gibt ja Wörter, die sind einfach Nachahmungen von Klang. Normalerweise sind Wörter sagt man in der Sprachwissenschaft, die sind arbiträr, das heißt mutwillig. Die haben nichts zu tun von ihrem Klang her mit dem, was sie darstellen. Nicht wahr, wenn man sagt Tisch? Tisch hat nichts zu tun mit dem, was ein Tisch ist, ja? Und auf Französisch sagt man Table. Und auf Hebräisch sagt man Shulchan. Es klingt völlig anders, ja? Also die Wörter haben normalerweise in ihrem Klang nichts zu tun mit dem, was sie darstellen. Und dann gibt es aber eben Ausnahmen, die eben von da her kommen. Sagen wir zum Beispiel Schnattern, Schnattern. Ja? Das ahmt das ein bisschen nach. Aber es ist die Minderzahl der Wörter. Das ist noch nützlich zu wissen im Zusammenhang mit der Evolutionslehre, denn es hatte die Theorie gegeben, dass die Sprachen so entstanden seien, dass, das hat Darwin übrigens in seinem Buch über die Abstammung des Menschen geschrieben, dass diese Urmenschen eben Tierlaute nachgemacht hätten. Also zum Beispiel wow, 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 wow und kikriki, ja, und miau. Und daraus sei die Sprache entstanden. Aber es funktioniert überhaupt nicht, weil die Wörter wirklich nichts zu tun haben. Es gibt eine Anekdote. Einer wollte Hebräisch einfach so lernen, so vom Klang her. Und er war dann beeindruckt, als er den Ausdruck hörte, Hu Soreach. Das heißt, er strahlt. Ja? Aber das klingt ziemlich unheimlich, ja? Und dann war er auch sehr beglückt, als er das Wort kennenlernte, Umlala. Das heißt, sie verschmachtete. Ja, aber eben Kaleb. Kaleb kommt von Kalaf. Klaff, 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 klaff. Kläffen. Im Deutschen ist auch onomatopoetisch. Das ahmt eben das Kläffen, das Bellen des Hundes nach. Also Kaleb, Hund. Das ist ein unreines Tier, nicht koscher nach 3. Mose 11. Und denken wir an Mephiboset in 2. Samuel 8. Er kommt als Gelähmter zu König David und sagt, ich bin ein toter Hund. Aber David hat ihm Gnade erwiesen, um Jonathans Willen. Und so beschreibt eigentlich der Name Kaleb einen Menschen, der wirklich sich bewusst ist, ich bin verdorben vor Gott. Ich bin ein Sünder von Natur. Aber schlagen wir auf in 4. Mose. Und der Herr redete zu Mose und sprach, sende dir Männer aus, dass sie das Land Kanaan auskundschaften, welches ich den Kindern Israel gebe. Je einen Mann für den Stamm seiner Väter sollt ihr aussenden, jeder ein Fürst unter ihnen. Und Mose sandte sie aus der Wüste Paran nach dem Befehl des Herrn, allesamt Männer, welche Häupter der Kinder Israel waren. Und dies sind ihre Namen: für den Stamm Ruben, Shamua, der Sohn Sakurs, für den Stamm Simeon, Shaphat, der Sohn Choris, für den Stamm Juda, Kaleb, der Sohn Jephunnes, für den Stamm Issachar, Jigal, der Sohn Josefs, für den Stamm Ephraim, Hosea, der Sohn Nuns, und so weiter. Da sehen wir, Kaleb war ein Fürst, Haupt des Stammes Juda. Also ein Mann von Rang und Namen in Israel. Und für den Stamm Ephraim, haben wir gesehen, war Hosea, der Sohn Nuns. Hosea war der ursprüngliche Name und Mose hat ihn dann verwandelt in Josua. So steht das in Vers 16 hier. Also, Josua war Stammesfürst von Ephraim und Kaleb von Juda. Ein Mann, der Hund heißt, aber eine hohe Stellung bekleidete, das zeigt, dass Gott ihm eine besondere Würde gegeben hat, Aber das kann Gott eben Männern geben und Frauen, die sich bewusst sind, was sie ihr naturgemäß vor Gott sind. Aber wir sehen, von diesen 12 Fürsten haben sich nur 2 würdig erwiesen. Josua und Kaleb. Diese Kundschafter sind ins Land gegangen, haben gesehen, das Land ist wunderbar, wirklich grandios. Aber sie sind zurückgekommen und haben das dem Volk gesagt. Das schaffen wir nie. Unmöglich. Und nur Josua und Kaleb haben sich eingesetzt, Kapitel 14, Vers 6. Und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, von denen, die das Land ausgekundschaftet hatten, zerrissen ihre Kleider. Und sie sprachen zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israel und sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, das Land ist sehr, sehr gut. Also diese 2 sind entsetzt über die Handlungsweise der anderen Führer unter dem Volk. Und sie drücken das aus, indem sie die Kleider zerreißen. Sie nehmen Stellung gegen falsche Positionen im Volk Gottes. Das kennzeichnet Kaleb. Und beide, eben Josua und Kaleb, die setzen sich ein für das, was Gott Israel verheißen hat. Sie sagen nicht nur, das Land ist gut. Sie sagen, das Land ist sehr, sehr gut. Sie haben ein Verständnis für das, was Gott an Segen seinem Volk gibt. Jetzt machen wir Pause. Ja. Ist schade, einfach so schnell darüber hinwegzugehen. Das ist so voller Belehrung.